Und ich will euch ein zweites Mal an die Hand nehmen und mit in diese Mauern führen, was Dirk uns gezeigt hat, nach Jerusalem. Mit Hilfe unseres Textes, Johannes 12, den wir zum Anfang lesen wollen. Ich habe das genannt, kommt gleich die Folie, die Griechen kommen. Das ist nun irgendwie kein geistlicher Impulstext, es ist eine Tatsache, so beginnt unser Text, die Griechen kommen, Arbeitstitel. Oder geistlich gesehen, was ist die wirkliche Bedeutung, wenn Jesus spricht, die Stunde der Verherrlichung ist gekommen. Die Vokabel Verherrlichung gibt's nicht mehr in unserem Leben. Also ich sage maximal, Marion, die Suppe hat herrlich geschmeckt. Ja? Also im Büroleben, im Landesverbandsratsleben gibt's die Vokabel nicht mehr. Und wir begegnen so einigen Vokabeln aus der Schrift, wo man ja eigentlich erstmal übersetzen muss. Worum geht es eigentlich? Deswegen auch diese Alternativüberschrift. Was ist die wirkliche Bedeutung dessen, wenn Jesus so geheimnisvoll spricht, die Stunde der Verherrlichung ist gekommen? Um diese Geschichte gut einbetten zu können, gehen wir in diese Mauern zurück, die wir gerade gesehen haben. Jesus war zuvor eingeritten auf dem Esel, furios begrüßt, bejubelt vom Volk nach Jerusalem. Und alles sah aus wie ein Wahlkampfzug. Hier überall hängen die Wahlplakate. Vielleicht hing damals auch so ein Plakat mit dem Konterfei von Jesus. Unser neuer König, den wählen wir. Das ist unser Programm. Das war also zumindest die Stimmung in dieser Stadt. Endlich einer, dem wir vertrauen können. Und auf diesem Höhepunkt, diese Euphorie, lesen wir jetzt im Text, die Griechen kommen. Das hat natürlich jetzt gerade noch gefehlt, um sozusagen ein I-Tüpfelchen obendrauf zu setzen, denn die Griechen waren nicht irgendjemand. Die kamen nicht aus Galiläa, so wie die Fischer, nicht aus Samaria, nicht aus der Türkei und was man noch aufzählen könnte, auch nicht aus Indien, sondern aus Griechenland, die höchste, höchst qualifizierteste und gebildetste Nation überhaupt. Also in diese Hochstimmung hinein lesen wir jetzt diese eigenartige Geschichte. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Das Passafest steht vor der Tür. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten gerne Jesus sehen. Ein ganz tolles Anliegen. Bist du vielleicht zufällig auch wegen diesem Anliegen heute hier? Ich wollte gerne Jesus sehen in meinem Herzen. Sowas haben die Griechen in ihrem Herzen. Wir wollen gerne Jesus sehen. Gerne. Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Hier begegnet uns das erste Mal dieses eigenartige Wort verherrlicht. Und wir müssen uns an der Stelle gleich fragen, wieso verherrlicht? Wir kennen doch die Geschichte. Wenig später hängt der Mann am Kreuz. Wieso sagt er, die Stunde ist gekommen der Verherrlichung? Das soll uns stutzig machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Soweit unser Text. Ich habe die Predigt in zwei Teile geteilt. Ich bin ja Bauingenieur und da strukturiert man gerne. 1, 2, 3. Und im ersten Teil möchte ich einfach die Geschichte nochmal durchbuchstabieren mit euch und ein paar Besonderheiten entdecken, die beim schnellen Durchlesen uns nicht in die Augen springen. Also meine Botschaft heute steht eigentlich zwischen den Zeilen geschrieben. Die Griechen, ich hatte es schon erwähnt, das ist nicht irgendjemand. Die haben viel Geld bezahlt und ihren Sommerurlaub wollten sie genau dort verbringen. Das Gerücht von diesem Messias, so wie die Juden ihn bezeichneten, oder wie die jüdischen Schriften den bezeichneten, der da kommen sollte, war offenbar bis nach Griechenland gedrungen. Es ist also eine Reise wert. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die Griechen sind ja nun nicht nur gebildet. Die kennen sich auch aus mit Etikette, mit Benimmregeln, so würde ich mal sagen. Die platzen nicht einfach rein. Die wissen, wie man sich auf der großen Bühne bewegt. Und nun suchen sie einen Weg, quasi eine Vermittlungsperson, um an diesen berühmten Mann heranzukommen. Also wir so werden vielleicht, also gerade die Temperamentvollen unter uns, die werden durchgestartet, durch die Reihe dahin zu dem Jesus und hätten ihre Fragen und ihre Anliegen gestellt oder also ein Autogramm geholt. Griechen sind anders. Wir suchen jetzt unter den Herumstehenden mal eine Person, die uns den Zugang regulär, offiziell, per Anmeldung verschaffen kann. Schauen sich also um und finden tatsächlich unter den Jüngern einen, den sie für geeignet halten. Philippus. Nun, was ist an dem besonders? Also was kennen wir aus der Schrift von diesem Philippus? Es heißt Philippus aus Bethsaida. Bethsaida ist nun was anderes als Athen, denn zu Deutsch heißt Bethsaida einfach nur Fischhausen. Fischhausen. Damit kann man erstmal keine große Karriere machen, wenn du deiner Freundin schreibst, viele Grüße aus Fischhausen. Da kommt so der Geruch mit hinterher, ne? Also das ist es nicht, warum sie ihn entdecken als Vermittlungsperson, weil da nun einer aus Fischhausen kommt. Es ist etwas anderes als dieses Fischhausen am Nordufer des Sees Genezareth. Es ist seine Namensendung, denn das war der einzige, der in seinem Namen ein Us hinten dran hatte. Und dieses kleine Us, das hat ihn sozusagen veredelt. Auf Griechisch heißt er Philippos, ja, die griechische Endung ist immer os, die lateinische ist us. Sie haben also ein Gefühl, weil das ein griechischer Name ist, Philippos, der könnte uns den Weg ebnen, weil der vielleicht so ticken könnte wie wir, vielleicht hat er griechische Vorfahren und ist mit diesem griechischen Namen so benannt worden. Den sprechen wir an, dieses kleine os hat ihn sozusagen geadelt. Nicht Fischhausen, aber dieses Os hat ihn geadelt und für wert geachtet, diesen Mann jetzt zu ergreifen. Sie kommen daher und sagen sich, wir werden es schaffen, wenn wir diesen Philippos höflich bitten. Und sie reden ihn an und man höre und staune mit Kyrios. Herr, wir möchten gerne Jesus sehen, so haben wir es vorhin gelesen. Aber da steht nicht irgendwie nur Herr, Kyrios. Was für ein strategischer Schachzug. Wir kennen ja das Wort. Es ist eigentlich ein Wort, was wir in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus kennen. Kyrie eleison wird in der Liturgie, auch an diesem Sonntag in den Kirchen hier und da gesungen, Herr, erbarme dich. Also sie kam eigentlich mit diesem gleichen liturgischen Satz daher, Kyrie eleison, erbarme dich, Herr, wir haben ein Anliegen, wir wollen zu dem Mann durch. Sehr geschickt. Mein Herr, wäre es möglich, dass Sie ein Treffen mit diesem Jesus organisieren könnten? Wir schauen, wie diese Geschichte weitergeht. Oder anders ausgedrückt, wie Philippus diese Gunst der Stunde ausschlachtet für sich. Denn sowas hat er noch nicht erlebt. Also bisher war der an der Angel tätig und hatte keine Erfahrung auf der Weltbühne. Die Kamera dieser Geschichte ist jetzt fokussiert, scharf gestellt auf diesen Philippos. Er ist der Mann der Stunde und er weiß das. Er ist der Mann des Momentes und er weiß, ohne ihn geht jetzt gar nichts. Ohne ihn geht auch Weltgeschichte nicht weiter. Ohne ihn gibt es jetzt diese Begegnung der Kulturen nicht. Etwas Wunderbares, ich genieße das in diesem Gottesdienst, die Begegnung der Kulturen. Griechen haben wir wahrscheinlich nicht hier, aber es ist immer herrlich, wie Menschen zusammengeführt werden, auch im Reich Gottes in der Gemeinde. Und ohne ihn wird Jesus jetzt keine Chance haben, noch mehr bekannt zu werden in der Welt. Ja, ohne ihn wird niemand erfahren, dass es ohne ihn nicht geht. Ich habe einfach mal reflektiert, wie dieser Philippus jetzt ticken könnte. Oder ich breche es mal runter auf mich. Ich habe mal reflektiert, wie es mir gehen würde, wenn ich in so einer Situation wäre. Wenn da eine Honoration sich anmeldet in unserem Gottesdienst, ich habe vielleicht Moderation, ich habe die Ehre, ihn vorzustellen und nun bitte spricht ein Wort an die Versammelten. Das macht doch was mit einem. So geht es unserem Philippos. Und er weiß, diese Situation für sich auszuschlachten. Er wusste also, die Griechen, das sind echte Menschenkenner. Die wissen sich, an wen sie sich wenden sollen. An mich, den Philippos. Großer griechischer Name. Ein Name voller Würde, Anmut, Melodei und Bedeutung. Die anderen Jünger, die können da nicht mithalten. So seine Gedanken. Also, lieber Philippos, die Scheinwerfer sind jetzt scharf gestellt auf dich, gerichtet. Wie geht es weiter? Dein Schicksal, dein Name hat eigentlich diese Stunde jetzt veredelt. Millionen Menschen werden noch 1000 Jahre danach lesen, was du aus der Situation jetzt machst, wie es weitergeht. Philippus kommt und sagt es Andreas. Aha, der Triumph muss ausgekostet werden. Gleich durchstarten zu Jesus, das wäre zu unauffällig. Also wir suchen uns jemand, mit dem wir diesen Triumph teilen und uns darin baden können. Unser lieber Freund Philippus hat also ein unstillbares Mitteilungsbedürfnis und er schnappt sich den ersten Besten aus der Jüngertruppe, denn diese Truppe war es ja gewöhnt, regelmäßig darüber zu streiten, wer der Größte ist, wer der Wichtigste ist, ohne wen es nicht geht. Und bis jetzt war es diesem Philippus nicht richtig gelungen, in diesem Ranking mitzuhalten, zu punkten, Akzente für sich zu setzen. Nun hat das Glück nachgeholfen. Hey Andreas, hier geht Weltgeschichte ab. Die Griechen kommen. Wie herrlich. Die Griechen kommen. Wir lesen weiter im Text. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Hast du das gehört, Andreas, was Jesus gesagt hat? Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Siehst du, Jesus hat auch verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Verherrlichung ist angesagt. So denkt Philippus. Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner Mission. Die Welt hat verstanden und wir beide sind dabei. Augen- und Ohrenzeugen. So, Jesus, du hast jetzt das Wort. Bitte, Meister, rede zum Volk, rede zu den Griechen. Jesus öffnet den Mund. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Betretenes Schweigen. Was sind das für Worte? Weltfremd. Peinlich. Dem Anlass wieder mal alles andere als angemessen. Und das vor den Kameras und Mikrofonen der Weltpresse. Jesus, du hast uns wieder mal blamiert. Die Honoration stehen Schlange und du. Du sprichst vom Sterben, vom Leben verlieren, vom Dienen, vom Nachfolgen, von betrübter Seele. Ja, du scheinst wieder mal deine eigene Vorstellung von Verherrlichung zu haben. Soweit in freier Nacherzählung nochmal die Geschichte. Und ich hatte es euch gesagt, ich habe diese Akzente eher zwischen den Zeilen herausgelesen. Es ist ja auffällig, warum nimmt er sich da noch den zweiten herzu? Und ich möchte, wenn ich darüber nachdenke, nicht nur über diesen Philippus sprechen und auf den Finger mit ihm zeigen, guck mal, wie egozentriert dieser eine war, sondern fühle mich dabei sehr angesprochen selber. Habe Augen, Szenen vor Augen, wo ich dachte, ohne mich geht das hier gar nicht weiter. Das Büroleben, das Landesverbandsleben und was ich alles einführen könnte, wir sind ja so schrecklich wichtig, jeder in seinem Umfeld. Und dieses Wichtigsein, das können wir auch so richtig gut auskosten und ausschlachten für uns. Umso bitter nötiger so eine heilsame Gegenbotschaft des Jesus, die wir zwar erstmal kaum verstehen, dass er von Entsagung, vom Weizenkorn, vom Sterben, vom Leiden, vom betrübter Seele spricht. Aber auf diese Botschaft müssen wir uns einlassen, um geheilt zu werden von diesem Wahn, ohne uns geht es nicht. Wir schauen noch mal einige Verse rausgepickt an. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Es ist eine typische Redewendung aus den Texten der Passionszeit. An anderer Stelle sagt Jesus, die Stunde ist noch nicht da. Was ist das für eine Stunde, von der er hier spricht? Es ist ganz offenbar eben diese Stunde der Verherrlichung. Es muss etwas passieren, was einfach nur herrlich ist. Und dafür hat offenbar Gott einen Zeitplan, sodass er zunächst sagt, die Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt sagt er, die Stunde ist gekommen. Was ist nun aber wirklich damit gemeint, mit Verherrlichung? Was zählt wirklich? Was ist der Unterschied, was wir unter Verherrlichung, unter einer herrlichen Suppe verstehen und das, was Gott unter Verherrlichung versteht? Wie menschengemachte Herrlichkeit aussieht, das begegnet uns ständig in Funk und Fernsehen und Journalen, in der ganzen Haltung des Menschen. Ich illustriere das mal kurz. Zu Weihnachten, da kriegen Firmen dann immer Grüße von anderen Partnerfirmen und dann steht neben dem Jahres- und Weihnachtsgruß immer klein gedruckt: Wir spenden für SOS Kinderdorf so und so viel Geld, um damit wahrscheinlich zum Ausdruck zu bringen, bitte verstehen Sie, dass wir für Sie keine Flasche Wein mehr übrig haben, das kriegen die Kinder. Wunderbar, die Idee. Aber dahinter steht der Slogan der Welt: Tue Gutes und sprich darüber. Wo Jesus sagt, wenn die linke Hand was Gutes tut, soll es die rechte gar nicht mitkriegen. So sieht menschliche Herrlichkeit aus. Oder wenn ich Bewerbungsunterlagen bekomme im Büro, zurzeit sehr viele, viele ausländische Leute, ich bin da immer ganz aufgeregt, was bringt er mit für ein Profil und so. Aber ich ertappe mich selber darin, zuerst mal runter zu scrollen im PDF-Text, wo ist sein Foto? Ist das ein herrliches Gesicht? Ich übertreibe jetzt mal. Sieht der gut aus? So sind wir. Und nicht nur der Philippus. Wir sind so programmiert auf das Herrliche zu finden, da anzudocken und das andere, was nicht herrlich ist, in den Papierkorb zu entsorgen. Und übrigens, es gibt ein Gleichstellungsgesetz in Deutschland, was das verbietet, in Bewerbungsunterlagen ein Foto mit reinzusetzen. Kein Mensch hält sich daran, weil sich besonders die Hübschen natürlich unbedingt abbilden wollen, um ihre Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Das ist ganz menschlich, obwohl es eigentlich verboten ist. Ich weiß noch, zu DDR-Zeiten, wenn geworben wurde für irgendeine Evangelisation, da stand nie ein Foto von dem Prediger drauf, weil das uns völlig egal war, wie der nun aussieht. Da stand also maximal und auch klein gedruckt ein Name. Ich kenne das ja noch aus Halberstadt, da hatten wir auch Evangelisation in der landeskirchlichen Gemeinschaft damals. Klein gedruckt stand da der Name und man kam hin, nicht wegen eines Mannes, der da irgendwie herrlich rhetorisch drauf war und vielleicht äußerlich was hermachte, sondern wegen der Botschaft, die er brachte. Und dann kam die Wende. Und mit der Wende auch im christlichen Blätterwald eine ganz andere Methode auch zu werben. Pro Christ, ich weiß das noch, das Konterfei von Ulrich Parzani, fett sein Name. Ich habe überhaupt nichts gegen den, ich schätze den sehr. Der hat große Dienste getan, viele Tausende sind durch ihn zum Glauben gekommen. Aber als ich das Plakat sah mit so einem fetten Foto und seinem fetten Namen, dachte ich, das ist mir fremd. Das kenne ich nicht so. Da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen, dass Menschen mit ihrer Aura, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Namen so in den Vordergrund treten. Das ist offenbar so, mittlerweile störe ich mich nicht mehr dran, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und das irritiert, so ist menschliche Herrlichkeit. Wir kommen zurück zu Jesus und seine Predigt, indem er also sagt und uns diesen Zahn zieht, uns in unserer Herrlichkeit zu baden. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. In einfachsten Bildworten drückt Jesus stärkste geistliche Wahrheiten aus. Wirkliches Leben, wirkliche Herrlichkeit ist ohne Sterben nicht denkbar. Wenn also ein Weizenkorn nicht gesät wird, in der Nacht der Erde verschwindet mit all seiner Herrlichkeit, wenn es also verschont bleiben würde, wird es zwar allein bleiben, doch allein, ohne Frucht. Bei den Ausgrabungen in Pompeji sind ja auch Tonkrüge gefunden worden mit Weizenkörnern, 1000 Jahre alt. Wunderbar, herrlich, die Wissenschaft war begeistert, so ein Topf, da liegen die alle drin. Aber das war ja nicht ihre Bestimmung, da zu liegen und dann auch von Wissenschaftlern bestaunt zu werden, sondern die Bestimmung eines solchen Kornes ist nach wie vor, Frucht zu bringen. Und dann hat man die tatsächlich mal in Wasser gelegt, in feuchte Erde, und dann ging die wieder auf nach 1000 Jahren. Unglaublich, was Leben bewirkt, die Zelle, die dort angelegt ist. Eigentlich ein tolles Bild von Jesus, das, was mich eigentlich am meisten auch fasziniert. Und Jesus wollte auch nicht alleine, wenn er das so sagt, alleine sterben und alleine auferstehen und alleine Frucht bringen, sondern er will viele in diese Auferstehung mit hineinziehen. Wir lesen in diesem anderen Wort, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich viele zu mir ziehen. Und das heißt, wir alle, für uns alle ist das dieser Weg der Errettung durch Sterben in diese Herrlichkeit bei Gott hineinzukommen, durch sein Sterben. Ich hatte vorhin bei meinem Geschichte nacherzählen so salopp illustriert, wie betroffen eigentlich die Zuhörer wieder mal waren, weil sie den Eindruck hatten, Jesus hat überhaupt nicht die Gelegenheit ergriffen. Er hat gar nicht den Moment der Stunde erfasst. Er hat gar nichts draus gemacht, dass jetzt die Griechen auf der Bühne stehen. Es war so eine peinliche Rede. Und vielleicht begegnest du oft diesem Phänomen, wenn du die Evangelien liest, dass irgendeiner stellt eine Frage, ein Nikodemus, Jesus antwortet und du denkst, der hat doch was ganz anderes gefragt. Das passt doch gar nicht zusammen jetzt, ne? Da muss man mal innehalten, um zu sehen, Jesu Antworten sind aus einer anderen Welt. Es ist ein anderer Kosmos, eine andere Gesinnung. Und das macht manchmal auch Mühe, sich dort hinein zu versetzen, so wie ich es mit euch heute Morgen versuche bei diesem Text. Warum ist denn Jesu Antwort so anders? Weil er gesehen hat, da ist einer unter seinen geliebten Jüngern, der kriegt schon seinen Heiligenschein, bevor er ihn später durch die Kunstmaler verpasst kriegt. Und den wollen wir mal wieder runterholen, auf den Erdboden, auf Augenhöhe mal wieder. Es ist eigentlich eine Botschaft an Philippus, der sich so groß und so für völlig unverzichtbar hält an dieser Stelle. Philippus, wenn du wirklich fruchtbar sein willst, muss dein Stolz, deine Wichtigtuerei sterben. Lässt du dich ziehen von diesem Jesus? Kommst du her mit dieser durchaus redlichen Gesinnung der Griechen? Wir wollen gerne Jesus sehen. Und das nicht nur an diesem Sonntag, sondern begleitet uns diese Sehnsucht auch, wenn wir morgen aus dem Haus gehen, in die Universität, zur Arbeit, zu Hause unsere Dienste verrichten, in der Familie mit den Kindern. Ich möchte gerne Jesus sehen. Und scheuen wir uns auch nicht, die Berührung mit den in den Augen der Welt peinlichen Texten der Schrift, sie zu umgehen. Zu den peinlichen Texten gehört eben auch das Wort vom Sterben, vom Kreuz. Der Paulus im Korintherbrief sagt es so, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Weil auch vielen Theologen heute dieses Wort vom Kreuz eine echte Torheit ist, ringen sie nach Wegen und Möglichkeiten, diese Peinlichkeit zu glätten, zu umschiffen, mit anderen Worten zu transportieren, die aber am Kern längst vorbeigehen. Das im Übrigen auch in unserem Bund, das muss ich so sagen, ich bin da also dicht am Geschehen dran. Letztens hat eine wichtige hauptamtliche Person in unserem Bund gesagt, die Tendenz ist diese, der kleinste gemeinsame Nenner unseres Bekenntnisses heißt Jesus Christus, der Messias und der Auferstandene. Das Thema Kreuz, da wird einander eine große Breite mittlerweile zugestanden. Du kannst das Kreuz so und so deuten. Das ist ja eine riesige Diskussion gerade in unserem Bund. Warum? Paulus sagt, das ist Torheit und das ist peinlich, darüber zu sprechen. Und genau diese Peinlichkeit begegnet uns in dieser Geschichte. Jesus antwortet so vollkommen anders. Haben wir den Mut, habe du den Mut, wo Gott dich hinstellt, in dieser Woche zu dieser Peinlichkeit zu stehen, zu dieser Torheit. Und sage nicht, mein kleinster gemeinsamer Nenner ist, ich glaube an Jesus, den Auferstandenen. Es würde nichts nützen, wenn dieser Jesus nicht gestorben wäre für unsere Sünde und den ganzen Schrott unseres Lebens, unsere Sünden, dort entsorgt hätte und auf sich genommen hätte. Dazu möchte ich Mut machen in einer Zeit, wo auch unter Christen diese Position ins Wanken kommt und wir dem Geist der Liberalisierung entgegensehen. Lasst uns im Glauben klar stehen. Gott segne auch euch in dieser Haltung und Sichtweise. Danke fürs Zuhören. Gott segne euch. Amen.